Das Zimmer war nicht ganz dunkel. Die Vorhänge waren zurückgezogen und das Fenster stand offen, denn es war eine warme Nacht und durch dieses Fenster schien ein fahles Licht in den Raum. Nach ein oder zwei Minuten, die wir schweigend verharrten, konnte ich allmählich die vagen Umrisse der Möbel erkennen. Ich überlegte verzweifelt, was ich wohl tun sollte, und verfluchte Poirot von ganzem Herzen, weil er mir vorher keine Anweisungen gegeben hatte. Indes schloss ich erst einmal die Augen und atmete röchelnd und schwer. Kurz danach erhob sich Poirot und kam auf Zehenspitzen zu meinem Stuhl. Er kehrte zu seinem eigenen zurück und murmelte, »Ja, er ist bereits in Trance. Bald, bald wird etwas geschehen.« Dieses Dasitzen und Warten im Dunkeln erzeugt eine beinahe unerträgliche Spannung. Es ist mir durchaus bewusst, dass auch ich ein Opfer meiner angespannten Nerven wurde, wie sicherlich alle anderen auch. Jedoch hatte ich als einziger wenigstens eine vage Ahnung davon, was passieren sollte. Ich allein wusste Bescheid über die entscheidende Tatsache. Und trotz allem fiel mir das Herz in die Hose, als ich sah, wie sich die Esszimmertür langsam öffnete. Überraschenderweise ganz geräuschlos, Poirot muss sie extra frisch geölt haben, und die Wirkung war furchtbar gruselig. Ein oder zwei Minuten geschah weiter nichts. Durch die offene Tür schien ein kalter Lufthauch in den Raum zu wehen. Es war sicher normale Zugluft aus dem Garten, die durch das geöffnete Fenster drang, aber ich empfand sie als den eisigen Hauch, der in keiner Geistergeschichte fehlt. Und dann sahen wir es alle. In der Tür stand eine weiße Schattengestalt, Nick Buckley. Sie bewegte sich langsam und geräuschlos vorwärts mit fließenden, beinahe schwebenden Bewegungen, die den Eindruck eines überirdischen Wesens sehr überzeugend vermittelten. Mir wurde klar, welch eine Schauspielerin an ihr verloren gegangen war. Nick hatte sich gewünscht, eine Rolle in ihrem alten Haus zu spielen, jetzt war ihr Wunsch in Erfüllung gegangen, und ich war überzeugt, sie genoss jede Sekunde bis zur Neige. Sie erfüllte ihre Rolle perfekt. Nick schwebte weiter in den Raum, und da wurde das Schweigen gebrochen. Ein erstickter Schrei ertönte aus dem Rollstuhl neben mir, eine Art ersticktes Gurgeln von Mr. Croft. Ein entgeisterter Fluch von Challenger. Charles Wise schob seinen Stuhl zurück, glaube ich, Lazarus beugte sich nach vorn, nur Frederica gab keinen Laut von sich und blieb reglos. Und dann gellte ein Schrei durch den Raum. Ellen sprang von ihrem Stuhl auf.
»Sie ist es!« kreischte sie. »Sie ist zurückgekommen! Sie geht um! Alle Ermordeten gehen um! Sie ist es! Sie ist es!«
Darauf gingen die Lichter an. Poirot stand neben dem Schalter wie ein Zirkusdirektor und lächelte. In der Mitte des Zimmers stand Nick in ihren weißen Schleiergewändern. Frederica sprach als Erste. Ungläubig streckte sie ihre Hand aus und berührte ihre Freundin.
»Nick«, sagte sie, »du bist es ja wirklich.«
Ihre Stimme war beinahe nur ein Flüstern. Nick lachte. Sie trat einige Schritte vor.
»Ja«, sagte sie, »und ob ich es bin. Mrs. Croft, ich danke Ihnen für alles, was Sie für meinen Vater taten. Ich fürchte allerdings, dass es noch eine Weile dauern wird, bis Sie sich dieses Testaments erfreuen können.«
»Oh, mein Gott«, keuchte Mrs. Croft. »Oh, mein Gott«,
sie rutschte verlegen in ihrem Stuhl hin und her.
»Bert, bring mich von hier fort, bring mich fort. Es war doch alles ein Scherz, meine Liebe. Alles nur ein Scherz, Ehrenwort.«
»Seltsamer Scherz«, meinte Nick.
Die Tür öffnete sich erneut, und ein Mann trat so geräuschlos ein, dass ich ihn erst nicht bemerkte. Zu meiner Überraschung sah ich, dass es Jeb war. Er wechselte mit Poirot ein schnelles Zeichen, als wollte er ihm etwas bestätigen. Dann erhellte sich plötzlich sein Gesicht, und er trat einen Schritt auf die sich windende Person im Rollstuhl zu.
»Hallo, hallo«, rief er, »wen haben wir denn da? Eine alte Freundin, wenn das nicht Millie Merton ist. Und wieder die alten Tricks, meine Liebe.«
Er ignorierte Mrs. Crofts schrilles Protestgeschrei und wandte sich an die restliche Gesellschaft, um zu einer Erklärung anzusetzen.
»Darf ich vorstellen, Millie Merton, die gerissenste Betrügerin aller Zeiten. Uns sind Gerüchte zu Ohren gekommen über einen Autounfall bei der letzten Flucht. Aber sehen Sie, nicht einmal eine Rückgratverletzung hindert Millie daran, ihr Handwerk auszuüben. Sie ist eine Meisterin ihres Fachs. Oh ja, das ist sie.«
»Dann war das Testament eine Fälschung?« fragte Weiss. Er klang erstaunt.
»Natürlich war es gefälscht«, sagte Nick mit vorwurfsvoller Stimme. »Du glaubst doch nicht, ich würde ein derartig unsinniges Testament machen. Natürlich hinterließ ich dir Enthaus und den Rest Frederika.«
Während sie das sagte, ging sie hinüber zu ihrer Freundin und genau in diesem Augenblick geschah es. Vom Fenster her das Aufblitzen einer Flamme und das Zischen einer Kugel und noch ein Schuss und draußen ein Stöhnen und ein Fall. Und Frederika stand da und ein dünnes Rinnsal Blut lief an ihrem Arm herab.